Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wer die europäischen Filmpreise in diesem Jahr bekommen hat, warum der iranische Blogger Ruhollah Sam in Teheran hingerichtet wurde und für wen sich die Jury des Internationalen Ibsen-Preises in Oslo entschieden hat. Themen dieser Stunde. Die Auszeichnung für Schauspieler, Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen gab es zum Schluss am 5. Tag der digitalen Verleihung der Europäischen Filmpreise. Auch in diesen Kategorien haben sich die 3.800 Mitglieder der Europäischen Filmakademie entschieden. Jörg Taschmann hat sich die Berliner Gala angesehen, digital natürlich. Berlin-Alexanderplatz von Burhan Kurbani und Undine von Christian Petzold waren nominiert, aber es bleibt bei der ausgezeichneten Filmmusik von Dasha Dauenhauer für Berlin-Alexanderplatz.
Zumindest was den Film angeht, Paula Beer, darüber reden wir ja dann später noch, die ist ja immer noch beste Darstellerin geworden.
Und wer hat also den besten Film gemacht?
Also der ganz große Gewinner des heutigen Abends war Thomas Winterberg für seinen Film Der Rausch, in dem Mads Mikkelsen die Hauptrolle spielt. Und er spielt einen Lehrer, der in so einer Art Midlife-Crisis steckt. Die Schüler mögen ihn nicht mehr, seine Frau hat auch nie Zeit für ihn. Und irgendwann fragt er, sag mal, findest du mich überhaupt noch interessant? Und dann hat er drei Freunde, die auch alle Lehrer sind. Und die kommen irgendwie drauf, wenn man so ein bisschen Alkohol trinkt, also so eine gewisse Art von Alkohol, dann wird das Leben alles ein bisschen leichter. Insofern ist es ein sehr lebensbejahender Film auf der einen Seite, aber natürlich auch ein Film, der irgendwie Männer in der Krise zeigt. Und das hat dann auch Thomas Winterberg in seiner sehr bewegenden Rede, nachdem er den Hauptpreis gewonnen hat, auch noch mal kurz erwähnt.
European film is something special. None of my films ever could ever have been made without the support systems of my country and of European filmmaking in general. My first film was about child abuse. My second one about the same, and now we've made a film about four heterosexual white males teaching youngsters to drink. Could never have been possible outside of this continent.
Also Thomas Winterberg sagt ihm nochmal, ohne das europäische Kino und auch eben ohne die Möglichkeiten, die man in Europa hat, eben Filmförderung zu bekommen, hätte es keinen seiner Filme gegeben. Seine ersten beiden Filme, da ging es um Kindesmissbrauch. Sein neuer Film, da geht es darum, dass vier heterosexuelle, mittelalterliche, weiße Männer, wie er es selber sagt, Jugendlichen beibringen, wie man säuft. Also auch so ein Film wäre eben ohne die europäische Filmförderung gar nicht entstanden. Und er hat eben dann nochmal in einer sehr bewegenden Rede. Und das hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Nicht nur allen Gedanken, die ihm dabei geholfen haben. Er hat leider während der Dreharbeiten seine Tochter verloren, die in dem Film hätte mitspielen sollen. Das hat dem Ganzen dann nochmal, er war die ganze Zeit immer so fröhlich und so aufgeräumt. Und das hat mich dann doch sehr, sehr getroffen, dass er da so eine schwere Krise eben auch, persönliche Krise mit verarbeitet hat mit den Dreharbeiten dieses Films.
Wenn das so berührend war, wie ging es denn dann mit Paula Beer als beste Schauspielerin weiter? Ordnete sich die Gala dann wieder auch ins Normalprogramm?
Na, das war ja nun sozusagen der Theaterdonner ganz zum Schluss. Hat er schon drei Preise bekommen, Thomas Winterberg, und hat ihm erst zum Schluss das mit seiner Tochter erzählt. Und das mit Paula Beer kam davor und war auch ein sehr, sehr schöner Moment. Hören wir doch mal einfach rein, weil da gab es nämlich ein bisschen technische Probleme.
Jetzt! Okay. Jetzt! Ich höre euch!
Super! Ja. Great.
Wahnsinn! Oh Gott,
this is yours!
Das war sehr aufregend. Wow, thank you so much. That was really exciting. I didn't expect that at all. Sorry.
Ja, also da war wirklich jemand überrascht, weil es eben dadurch, dass das alles virtuell stattfand, also nicht virtuell, aber eben digital, alle waren zugeschaltet über Zoom und da gab es streckenweise eben, das hat ein bisschen gedauert, bis man sich so gegenseitig verstand, aber Paula Beer hat sich sehr gefreut und es war sehr rührend, weil dann plötzlich tauchte Christian Petzold auf, der Regisseur von Undine, man umarmte sich und versicherte all uns, wir sind alle negativ getestet, wir dürfen uns umarmen, aber das waren wirklich so zwei auch emotionale Höhepunkte dieser heutigen Veranstaltung und ich habe die sehr oft live erlebt und oft ist die sehr, sehr lang. Das war sie heute Abend übrigens auch. Aber so emotional irgendwie habe ich selten gesehen wie heute. Das hatte was.
Das hatte was. Und wie müssen wir es uns dann vorstellen? Also kleine technischen Pannen, emotionale Momente. Das Ganze offensichtlich, Sie sind hier mit fliegenden Fahnen noch gerade ins Studio pünktlich reingekommen. Wie war diese Gala, wo man ja am Anfang gesagt hat, na ja, war jetzt nicht so doll?
Also interessanterweise, ich habe ja auch den Deutschen Filmpreis gesehen und ich habe selten etwas so Schlechtes gesehen, wo ich mich so fremd geschämt habe wie diese digitale Verleihung des Deutschen Filmpreises. Und ich hatte gar keine Erwartung an den heutigen Abend und dachte, hoffentlich machen sie es einigermaßen vernünftig. Und ehrlich gesagt, ich war sehr, sehr positiv angetan. Also einige saßen wirklich im Futurium hier in Berlin, Wim Wenders beispielsweise, der EFA-Präsident der Europäischen Filmakademie, Marion Döring, seine Geschäftsführerin, beide werden aufhören. Dann Agnieszka Holland, die wird die neue Präsidentin, sie war auch da, sie war auch gekommen. Und ein paar Leute waren eben da und dann gab es Steven Gätjen, der durch die Veranstaltung geführt hat, das ganz ordentlich gemacht hat. Und dann, das war auch sehr bewegend, ganz am Anfang wurden plötzlich alle zugeschaltet per Zoom in diesen kleinen Bildchen, die irgendwo in ihrem Wohnzimmer oder Hotel oder sonst wo saßen und dadurch hatte das so was Familiäres, aber wirklich Lockeres, was gar nicht so einstudiert war wie sonst. Und insofern war es eine positive Überraschung für mich und irgendwie hat es Spaß gemacht, dazu zu schauen.
Gab es denn darüber hinaus noch eine Überraschung?
Leider eigentlich dann wiederum kaum. Also man kann jetzt, wenn man ein bisschen sich die deutsche Brille aufsetzt, sagen, es ist ein deutsch-rumänischer Regisseur ausgezeichnet worden als bester Regisseur für den Film Kollektiv oder Collective. Alexander Nanau heißt der. Der ist übrigens auch heute in unserer Sendung Vollbild vorgestellt worden von Patrick Wilinski. Und diesen Film kann man in der ARD-Mediathek sehen, auch um mal zu sagen, einige Filme kann man auch wirklich sehen. Der Film von Thomas Vinterberg kommt dann, wenn die Kinos wieder aufhaben, irgendwann auch in die Kinos. Was ich trotzdem ein bisschen schade fand, obwohl ich den Vinterberg sehr bewegend finde. Es ist ein toller Film, aber es gab zwei Filme, die ein bisschen untergegangen sind. Das waren Corpus Christi, der Film aus Polen, über einen jugendlichen Straftäter, der sich plötzlich als Priester ausgibt und eine ganz tolle Verfilmung, Martin Eden aus Italien, der das Buch von Jack London in das Neapel irgendwo der 70er Jahre, aber das wird so genau nicht genannt, verpflanzt und das war ein sehr poetischer Film und auch ein sehr kraftvoller Film, auch ein sehr sozialer Film und dass die beiden nun gar nichts bekommen haben, weil die waren genauso oft nominiert. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist dann so ein bisschen so ein Schiefbild, als gäbe es nur diesen einen einzigen Film.
So ist das eben manchmal. Filmkritiker Jörg Taschmann über die Europäischen Filmpreise 2020. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag. Im Juni war Ruhollah Sam in seiner Heimat Iran zum Tode verurteilt worden. Heute ist dieses Urteil gnadenlos vollstreckt worden im Namen des Revolutionsgerichts in Teheran. Was hatte das Regime dem 47-Jährigen vorgeworfen? Mit seiner Internetplattform Ahmad News vom Ausland aus Propaganda gegen die iranische Führung zu betreiben und gewaltsame Proteste provoziert zu haben. Der Orientalist Stefan Weidner ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Wurde Sam standrechtlich erhängt, weil sein Blog für das Regime tatsächlich gefährlich war? Oder glauben Sie, das Urteil war eine Drohung vor allem an die Opposition im Iran?
Beides. Er war wirklich gefährlich. Sein Blog war einerseits ein Telegram-Kanal, mit dem er Ende 2017 Proteste gegen Brotpreiserhöhungen darüber informiert hat und sie geschürt hat aus seinem Exil in Frankreich. Das war eine sehr viel rezipierte, gelesene Telegram-Message. Und er hat eine Webseite betrieben. Das war sehr gefährlich. Ich glaube aber, sein Schicksal ist entschieden worden, tatsächlich am 27.11.2000, also vor gut zwei Wochen, als der führende iranische Atomwissenschaftler Mohsen Farizadeh erschossen wurde, vermutlich vom israelischen Geheimdienst in der Nähe von Teheran. Wir müssen wissen, kurz zuvor wurde die in Teheran festgehaltene, seit mehreren Jahren festgehaltene Islamwissenschaftlerin Kaylimore Gilbert, eine Australierin, die wurde freigelassen. Und das wurde gewertet als Zugeständnis, unter anderem für den Wahlsieg von Joe Biden, dass der Iran bereit ist, Zugeständnisse zu machen dem Westen. Diese Islamwissenschaftlerin, die Australierin, wurde freigelassen im Austausch gegen drei iranische Agenten. Kurz danach hat man offenbar gedacht, gut, jetzt ist diese westliche Geisel, die der Iran hielt, frei. Wir können jetzt diesen Atomwissenschaftler umbringen, vermute ich. Der wurde umgebracht am 27.11. Und damit war im Grunde die nächstbeste Geisel, die Iraner hatten, war Ruhollah Sam, der seit Oktober 2019 in iranischem Gewahrsam ist, der gekidnappt wurde, als er in den Irak kam und dort nach Iran verschleppt wurde. Und tatsächlich, er war sehr ambitioniert, er wollte das System stürzen, das hat er ganz klar gemacht. Er war in Frankreich im Exil mit ganz offizieller Duldung und hatte sogar Polizeischutz, weil klar war, dass er eine gefährliche Person für das iranische Regime ist.
So zynisch kann Diplomatie sein. Wir haben ja schon gesagt, dass er eigentlich von Frankreich aus gearbeitet hat. Sie haben jetzt gesagt, er kam über den Irak in den Iran und wurde dann dort vor Gericht gestellt und verurteilt. Was weiß man über diese Geschichte der Reise?
Also da gibt es einige Vermutungen. Sicher ist, dass man ihn in eine Falle gelockt hat. Es gibt die Vermutung, dass er versuchen wollte, Gelder aufzutreiben, um einen großen Fernsehkanal zu gründen. Dass er hoffte, Gelder zu bekommen oder Unterstützung, indem er in den Irak fliegt. Und da wurde es wohl so arrangiert vom iranischen Geheimdienst, dass man ihm vorgegaukelt hat, er würde einen Termin bei Ayatollah Sistani bekommen. Das ist der höchste irakische Gelehrte für die Schiiten, also eine große religiöse Autorität. Und man hat ihm vorgegaukelt, er würde dort einen Termin bekommen. Und als er dann im Irak war, wurde er von den iranischen Revolutionsgarden, die in Irak ja sehr präsent ist, gekidnappt und dann in den Iran entführt und 2020 im Sommer dann zum Tode verurteilt. Und dieses Todesurteil wurde jetzt vom höchsten iranischen Gericht bestätigt.
Nach Auskunft von Reporter ohne Grenzen sitzen derzeit 7 Journalisten und Blogger im Iran im Gefängnis. Ist das jetzt ein Einzelfall, wie Sie es geschildert haben, was die Gefahr, das Leben zu verlieren betrifft? Oder ist auch das Leben dieser 7 Menschen in Gefahr, weil die iranische Führung immer wieder zur drastischsten aller Strafen greift?
Also Sie haben recht, was die Todesstrafe betrifft, ist Iran eines der führenden Länder, könnte man zynischerweise sagen, nach China. Die meisten Hinrichtungen 2019 gab es offiziell 251. Allerdings muss man wissen, dass die meisten Hinrichtungen Kapitalverbrechen betreffen, vor allen Dingen Drogendelikte. In der Regel ist es so, dass Oppositionelle zu langen Haftstrafen verurteilt werden, aber es ist relativ selten, dass sie zum Tode verurteilt werden und noch seltener, dass sie hingerichtet werden, denn damit begibt sich der Staat ja sozusagen der Verfügungsmasse. Diese Oppositionellen sind Druckmittel. Und je mehr man von denen im Gefängnis hat, desto mehr kann man wie ein Wasserhahn den Druck auf die Opposition erhöhen oder nicht. Wenn man sie hinrichtet, ist das weg. Das ist nun eine Ausnahme gewesen. Ruhollah Sam war als jemand angesehen, der intensiv mit westlichen Stellen zusammenarbeitet. Dem wurde vorgeworfen, er würde für Israel und die USA spionieren. Das wird wahrscheinlich nicht zutreffen, aber er war immerhin für den persischen Dienst der Stimme Amerikas, der Voice of America, also einem wirklich einem amerikanischen Propagandasender auf Persisch. Für diesen Dienst war er aktiv und insofern konnte man das rechtfertigen. Und wie gesagt, meine Vermutung ist, dass er praktisch als Rache hingerichtet wurde, als letzte mögliche Geisel für diese Ermordung von iranischen Atomwissenschaftlern.
Sagt der Orientalist Stefan Weidner. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen guten Abend.
Gerne.
This is Taylor Mac coming to you pre-recorded. Listen, we're doing a virtual show. Holiday Sauce Pandemic. It's a virtual vaudeville. We'll see you all across the world. Bye.
Das war die Werbung einer Show, die in vielen Ländern weltweit groß angekündigt wurde, so auch von den Berliner Festspielen. Varieté und Kabarett im weitesten Sinn, dafür steht seit 20 Jahren Drag Queen Taylor Mac aus den USA, seit heute in einer Reihe mit Peter Brook, Ariane Muschkin, Jon Fosse, Heiner Goebbels, Peter Handke und Christoph Marthaler. Denn Taylor Mac wurde mit dem internationalen Ibsen-Preis der norwegischen Regierung ausgezeichnet. André Mumot, gleich nach der digitalen Preisverleihung gab es das Programm Holiday Sauce Pandemic im Netz zu sehen. Was ist das für eine Show?
Das ist natürlich auch nur ein Überbleibsel einer Show, wie sie eigentlich groß produziert werden sollte. Es war eine große Tournee geplant und es sagt Taylor Mac auch gleich am Anfang, das können wir ja jetzt nicht machen. Wir machen jetzt auch aufgrund dieser Preisverleihung eine kondensierte Version. Das ist auch für ihn insofern typisch abgelaufen, als dass er gar nicht so viel selber gemacht hat, sondern relativ viele Gäste dazu eingeladen hat. Taylor Mac ist eine Künstlerpersönlichkeit, die sich immer verbindet mit anderen, die diese Gemeinschaft sucht und die auch eigentlich überall, wo gespielt wird, egal wo auf der Welt, werden noch zusätzliche Künstlerinnen und Künstler eingeladen, auf die Bühne mitgeholt, was auch bedingt, dass die Aufführungen manchmal sehr, sehr lang sind. Also seine längste ist ja 24 Stunden lang. Die hat er meistens auf verschiedene Abende verteilt gespielt, aber auch durchaus mal 24 Stunden am Stück. Er ist also jemand, der sich gerne mit anderen verbindet und eigentlich auch mit dem Publikum verbindet. Und das ist natürlich eben im Moment nicht möglich.
Kann man die Shows, die er seit 20 Jahren macht, einem Genre zuordnen oder eben gerade nicht? Ist das die Strategie.
Eben gerade nicht. Das Faszinierende ist eben, dass er jetzt diesen Preis bekommt, der ein Theaterpreis ist. Sie haben ja schon aufgezählt, wer diesen Preis eigentlich vorher bekommen hat. Also zum Beispiel Christoph Marthaler, der ein zwar besonderes Musiktheater macht, aber so wie wir das eben uns im klassischen Sinne auf der Theaterbühne vorstellen. Was Taylor Mac macht, ist eigentlich eine klassische Dragshow. Aber er hat eben auch im Theater angefangen, er hat inszeniert, er hat sich mit verschiedenen theatralen Formen beschäftigt und das fließt da alles mit ein. Das ist alles Teil dieser Dinge, die er auf die Bühne bringt, aber es hat diesen Charakter des sich Verkleidens, des Musikmachens, des Frechseins, der Show-Einlagen, die eben auch was von Stand-up haben und von so einer klassischen Travestie-Show. Das war auch heute Abend in diesem Livestream eigentlich die ganze Zeit zu spüren. Und dass so eine Künstlerpersönlichkeit da ausgezeichnet und in diese Reihe gestellt wird, ist schon was sehr, sehr Besonderes. Vor allen Dingen, weil man eben auch sagt, da wird Unterhaltung gemacht. Zwar eine sehr auch zugespitzte, auch politisch scharfe Unterhaltung. Da wurde auch heute mit Trump wieder abgerechnet, natürlich mit der Situation in Amerika und auch der Situation weltweit in der Pandemie. Aber es ist erstmal amüsant, es ist lustig, es ist schrill, es ist so, wie man das bei einer Drag-Show auch erwartet.
Also der Preis, der internationale Ibsen-Preis, hat ja zwei Kategorien, wenn ich das richtig gelesen habe. Zum einen Arbeit im Geiste von Henrik Ibsen oder als Schöpfer, Schöpferin neuer künstlerischer Perspektiven. Trifft beides auf Taylor Mac zu?
Ich glaube schon. Und es wurde auch bei der Preisverleihung so gesagt, dass es vielleicht erstmal ungewöhnlich ist, sich so eine Künstlerpersönlichkeit vorzustellen im Zusammenhang mit Ibsen. Da wurde aber dann sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die beiden durchaus etwas verbindet, nämlich aus der Norm herauszutreten und die Menschen mit etwas zu konfrontieren, was eigentlich unter der Oberfläche liegt, was sonst nicht gezeigt und auch nicht eingestanden wird. Und das praktiziert Taylor Mac mit einer großen Entschiedenheit und mit einer großen Konsequenz, indem er eben zum Beispiel in diesem Weihnachtsprogramm Weihnachtslieder nimmt und die dann vollkommen gegen den Strich bürstet und eigentlich auch den inneren Kern freilegt.
Oh, holy night, the stars are brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Savior, when they sing Savior, Jesus or Christ, you just think of something that you like the afflatus, right? The afflatus means the creative impulse. It's a fabulous word. Make it part of your regular speaking vocabulary. It is the night of our dear Savior's birth.
Also er empfiehlt uns hier einfach, wenn uns das mit dem Christus und dem Jesus nicht gefällt in den Liedern, dass wir uns einfach was anderes überlegen, also zum Beispiel an künstlerische Impulse und an unsere eigene Kreativität denken. Da geht er aber auch sehr weit mit, weil er zum Beispiel in so einem Zeichentrickfilm Einspieler auch über wirkliche Erfahrungen mit der Familie berichtet, die sehr schmerzhaft gewesen sind und zum Beispiel auch über sexuellen Missbrauch. Also da werden wenige Tabus aufrechterhalten, aber es kommt eben immer wieder dieser typische Dragshow-Humor durch und letztendlich ist es eine Geste der Umarmung zu sagen, wir müssen jetzt zusammenkommen, wir dürfen lustvoll und fröhlich auch durch dieses schreckliche Weihnachtsfest gehen, was natürlich in Zeiten der Pandemie besonders schwierig ist.
Jede Institution, die heute Abend Holiday Source Pandemic live gestreamt hat, hat auch eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die für die queere Community der jeweiligen Stadt besonders viel geleistet hat. Wer ist das bei uns?
Das ist bei uns die Berlinerin Mahide Lein, die als lesbische Aktivistin und Konzertveranstalterin sehr bekannt geworden ist, auch durch ihre Zusammenarbeit mit Rosa von Braunheim. Das sind tatsächlich überall Persönlichkeiten, die ein gewisses Alter haben, also keine jungen Menschen, die etwas für die queere Community gemacht haben und die werden als die Queens 2020, also unseres Jahres, da ausgezeichnet und vorgestellt. Ganz kurz nur, muss man sagen. Aber da geht es eben auch wieder darum, ein Vorbild zu sein oder zu zeigen, da gibt es Menschen, die tun wirklich etwas, die haben etwas geleistet und die haben nicht nur da gesessen und sich alles so angeguckt und konsumiert, sondern die haben auch gehandelt. Es ist auch ein aktivistischer Künstler und es ist ein aktivistisches Programm.
Theaterkritiker André Mumot über Taylor Mac, die Auszeichnung mit dem internationalen Ibsen-Preis der norwegischen Regierung in Oslo und die Show Holiday Source Pandemic. Die ist von morgen bis zum 2. Januar online abrufbar. Und jetzt geht's hier weiter mit Frederik Würwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Beim diesjährigen Filmfestival Cottbus hat der russische Filmemacher Ivan Twerdowski zum dritten Mal den Hauptpreis gewonnen. Nach den Filmen Correction Class von 2014 und Zoology von 2016 erhielt er jetzt die Auszeichnung für Conference. Der Film ist eine Reflexion über die Geiselnahme im Moskauer Dubrovka-Theater von 2002. Das Werk sei wie eine Naturgewalt, begründete die internationale Jury unter anderem ihre Wahl. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Der Spezialpreis für die beste Regie ging an den polnischen Regisseur Piotr Domalewski für I Never Cry. Der Streifen erzählt die Geschichte der 17-jährigen Ola, die den Leichnam ihres tödlich verunglückten Vaters nach Polen überführen muss. Der Preis ist mit 7.500 Euro dotiert. Der US-amerikanische Verlag DC Comics hat die Veröffentlichung eines neuen Batman-Comics angekündigt. Zum ersten Mal wird der Superheld ein afroamerikanischer Mann sein, eine Figur mit dem Namen Tim Fox. Die Handlung spielt in einer dystopischen Zukunft, in der der ursprüngliche Batman getötet wird und Tim Fox seine Stelle einnimmt. Autor der Geschichte ist der Drehbuchautor des Films 12 Years a Slave, John Ridley. Der Comic soll schon im Januar auf dem US-Markt erscheinen. In Nordrhein-Westfalen werden die Belüftungsanlagen von Theatern und Konzerthallen untersucht. Die derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Häuser wollen sich damit auf eine Öffnung in den nächsten Monaten vorbereiten. Zunächst würden die Belüftungssysteme in den großen Häusern betrachtet, teilte das nordrhein-westfälische Kulturministerium mit. Dabei gehe es um Fragen wie Frischluftzufuhr, Raumgröße und Zahl der Sitzplätze. Die Untersuchung soll im Februar 2021 beendet sein. Anschließend kommen kleinere Häuser an die Reihe. Mithilfe der Daten könnten wissenschaftlich begründete Konzepte erstellt werden. Dies sei Voraussetzung für eine Öffnungsstrategie. Die Bundeszentrale für politische Bildung bekommt für den Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus im kommenden Jahr 59 neue Stellen. Damit wird sie mehr als doppelt so viele Mitarbeiter haben als noch 2013. Das sagte der Präsident der Bundeszentrale Krüger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aktuell liege die Zahl bei 310 und soll 2021 auf 369 anwachsen. Zwei Stellen seien dem Kampf gegen Verschwörungstheorien im Kontext der Proteste gegen die Corona-Beschränkungen vorbehalten.
Fazit:
Goethe hat ihn unsterblich gemacht. Ein Ritter, der die Dinge beim Namen nannte. Götz von Berlichingen.
Ich mich ergeben! Für wen haltet ihr mich? Bin ich ein Räuber? Er aber, sag's ihm, er kann mich am Arsch lecken.
Heinrich George 1930 in der Rolle des Götz von Berlichingen, der ihn so beeindruckte, dass er seinen Sohn nach ihm benannte. Viel Emotion, viele Handlungsstränge, viele Orte und am Ende die Einsicht, dass die Welt der Adligen ein Gefängnis ist. So hat Goethe die mittelalterliche Geschichte des Ritters aufgeschrieben. Um 19.30 Uhr heute Abend hat Stefan Keim vor seinem Bildschirm Platz genommen und ist jetzt Fazit Premierenkritiker, denn das Theater Osnabrück hat den Klassiker aufgeführt. Wie hat der Götz sich denn bei Ihnen angehört?
So.
Sag deinem Hauptmann, vor ihrer kaiserlichen Majestät habe ich wie immer schuldigen Respekt. Er aber sagt ihm, er kann mich im Arsch lecken. Zu Pferde!
Jawohl, so klingt er und das war Oliver Meskendahl. Und im Gegensatz zu Heinrich George, der das Ganze noch so richtig stilsicher aus dem Fenster der Burg, das war ja eine Open-Air-Aufführung, hinausgebrüllt hat, hat er es jetzt ins Telefon geschnaubt.
Ins Telefon heißt, der doch recht junge Regisseur Daniel Förster hat den Götz nicht in der Vergangenheit belassen, sondern in die Gegenwart versetzt.
Ja, und in eine ganz seltsame Gegenwart, denn dieser Götz von Berlichingen, der rebelliert ja gegen diese Welt des Adels, was ja damals auch bedeutete, das ist die Welt, in der Gesetze herrschen, in der es darauf ankommt, auch Geld zu verdienen. Der überfällt ja Kaufleute, der Götz von Berlichingen, das ist ein Raubritter. Und wenn er da um Freiheit kämpft, kämpft er auch um die Freiheit, ein Raubritter zu sein und dass die Gesetze nicht für ihn gelten. Das wurde ja damals im Nationalsozialismus auch schon so gedeutet, als eben der Rebell, der große Einzelne, die Führerpersönlichkeit auch. Und das wird heute dann dann in so ein bürgerliches Wohnzimmer verlegt, also das richtig spießig ist, so mit Stehlampe und Sitzecke. Und Götz sitzt gerne mit breiten Beinen, saufend und raufend auf dem Ledersofa, fasst sich in den Schritt und erinnert mich fast an El Bundy.
Ist es das, was Sie erwartet haben?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon damit gerechnet, dass Daniel Förster so eine vielleicht auch politische Sicht versucht. Auf der einen Seite geht es ihm um Geschlechterverhältnisse. Wir haben ein Ensemble 7 Leute, 4 Frauen, 3 Männer. Und Frauen spielen auch Männerrollen. Natürlich ist das alles sehr zusammengekürzt auf ungefähr knapp 90 Filmminuten. Aber es geht natürlich auch um toxische Männlichkeit. Aber man könnte diesen Götz ja auch mal befragen unter dem Gesichtspunkt, wäre das heute ein Querdenker, wäre das vielleicht ein Reichsbürger oder ist es vielleicht doch in seiner Unangepasstheit jemand, mit dem wir auch irgendwo sympathisieren könnten? Das ist so ein Ansatz, der mir an diesem Abend völlig gefehlt hat.
Ja, aber die Frage stellt sich, hatte Daniel Förster eine Message oder gar keine?
Nee, eine Message hat er eigentlich nicht. Er erzählt die Geschichte auch. Also wir springen am Anfang direkt in die Belagerung hinein, dann kommt eine Rückblende und dann erzählt er die Geschichte bei allen Kürzungen doch so von Anfang bis zum Ende. Und es ist schon eindeutig so, dass die Frauen auch, oder zumindest eine Frau, Adelheid von Walldorf, so ein intrigantes Biest, aber die einzige ist, die mit Worten richtig umzugehen weiß und am Ende auch überlebt.
Adelbert, gewinne meine Güter. Mein Trauerjahr ist bald zu Ende und du sollst Herr von ihnen sein.
Also sie verführt dann den Adelbert, der eigentlich die Schwester von Götz von Berlichingen heiraten soll, dazu auf ihre Seite zu kommen und eben auch damit auch auf die Seite des Gelderwerbs, die adelige Seite oder auch eben durchaus die bürgerliche Seite. Das geht so in eins. Die ganze Familie Götz von Berlichingen, es sind nicht nur die Männer, es sind auch die Frauen, sind aber wirklich wilde Tiere, die ihre Feinde wild zerfleischen in einem Blutrausch. Und auch ästhetisch ist das so ein ziemliches Durcheinander. Auf der einen Seite haben wir ganz klare Theaterbilder. Also Götz von Berlichingen reitet zum Beispiel auf einem Spielzeugpferd in die Schlacht. Dann aber haben wir eine große Schlachtszene, wenn er seine Burg verteidigt, die draußen spielt. Erst mit Schwertern und Helmen und Schildern. Dann holt er Pistolen raus und ein Maschinengewehr und mäht sie alle nieder. Und natürlich tragen dann alle Abstandsmasken. Denn auch in Zeiten vor allen Dingen in Zeiten der Pandemie muss nach Hygieneregeln gestorben werden.
Also das heißt, die Möglichkeiten, die Kameras einzusetzen, eben weil diese Premiere jetzt auch digital war, wurden Ihrer Meinung nach gar nicht so genutzt, wie man es besser hätte machen können?
Ästhetisch schon. Die filmästhetischen Möglichkeiten sind ganz gut eingesetzt, auch vor allen Dingen, wenn es um schnelle Schnitte geht, was dem Film dann aus einer Theatralität rausholt und dann auch einen gewissen Drive verleiht. Aber ich finde die Witze teilweise, die Gags ausgesprochen plakativ und ich finde dieses Gebrüll, hören wir mal kurz noch einen kleinen Ausschnitt.
Ich liebe den Götz von Berlichingen!
Also es ist wirklich eine über weite Strecken gebrüllte Geschichte und das große Manko dieses Projektes ist die inhaltliche Leere. Es ist ein Beispiel dafür, was man ja sehr oft am Theater sieht, wenn man nichts zu sagen hat, dann brüllt man es, dann putscht man die Energie in unglaubliche Höhen und versucht da irgendwie durchzukommen, weil die Sache an sich eigentlich keinen Kern hat. Es ist komikhaft, es ist oberflächlich und es geht nirgendwo in die Tiefe. Und das ist schade, weil das Stück doch so selten gespielt wird.
Oh je, ein sehr enttäuschter Stefan Keim nach der Online-Premiere des Götz von Berlichingen am Theater Osnabrück. Lars Eidinger macht nicht nur in Schauspielkunst. Er steht vor Obdachlosenmodell für eine Taschenfirma, die das Aldi-Design zu Luxusgut macht. Er fotografiert aber auch selbst. Was? Das zeigt jetzt eine Galerie in Köln in Verbindung mit dem humorvollen Künstler Erwin Wurm. Nadja Baschek schildert, was dabei herausgekommen ist und was für ein Gewusel bei der Eröffnung herrschte.
Als Lars Eidinger in der Galerie ankommt, richten sich alle Augen und Smartphones auf ihn. Sein Kollege Erwin Wurm, mit dem er gemeinsam an 2-in-1 gearbeitet hat, ist nicht da. Es ist die zweite Ausstellung, bei der Aidinger seine Fotos zeigt.
So fühlt es sich ehrlich gesagt noch gar nicht an, dass ich wirklich in der Kunstwelt angekommen bin. Es ist eher so, also manchmal kann ich mein Glück auch gar nicht fassen, jetzt auch mit Erwin Wurm eine Ausstellung zu machen. Ich war wirklich jahrelang einfach nur Fan von Erwin Wurm und das fühlt sich für mich tatsächlich so ein bisschen unwirklich an.
Erwin Wurm ist bekannt für One-Minute-Sculptures, bei denen Menschen mit Alltagsgegenständen wie Schaufel und Eimer posieren, meist etwas verrenkt oder mit gestreckten Gliedmaßen. Und er macht Skulpturen, die an klassische Statuen erinnern, doch bewusst bruchstückhaft, unperfekt wirken und etwas Spontanes an sich haben. Die Positionen stehen nun Lars Aidingers Fotos gegenüber. Auch auf ihnen verharren die Menschen häufig im Moment, wie eingefroren, ganz in ihrer eigenen Welt.
Als ich die Bilder gemacht habe, habe ich ja natürlich noch nicht dran gedacht, dass ich die im Zusammenhang mit Erwin Wurm zeige. Aber es gibt diese Parallele auch, dass diese was Skulpturales haben. Bei mir ist es halt was Alltägliches, also es ist nichts Gestelltes, sondern es sind halt Menschen, die ich fotografiert habe im öffentlichen Raum. Und trotzdem erinnern die natürlich an diese One-Minute-Sculptures.
Bei dem Projekt haben die Berliner Galerie König und Rutkowski 68 aus Köln kooperiert. Die Ausstellung hätte eigentlich zur Art Cologne im November beginnen sollen, daraus wurde nichts. Trotzdem wollte Galerist Nils Müller die Eröffnung nicht länger hinausschieben.
Ursprünglich war es sogar vor einem halben Jahr angesetzt, die Ausstellung. Die Arbeiten wurden aber exklusiv und eben auch aktuell angefertigt, sodass wir jetzt einfach gesagt haben, die müssen raus.
Hier wurde Aidinger nun auch selbst Teil des Werks. Im Eingangsbereich hängen Fotografien, die ihn als One-Minute-Sculpture zeigen. Auf einem Bild ragt ein Rechen aus der Latzhose. Seine Arme stecken in gelben Gummistiefeln. Auf einem anderen sind die braunen Jackenärmel gerade nach hinten gestreckt. Darin stecken zwei Tischbeine. Und die Tischplatte schmiegt sich an Aidingers Rücken. Im Ausstellungsraum stehen Plastiken. Für einige hat Wurm Aidingers Körper abgegossen. Das war nicht immer schmerzfrei.
Nach einer Stunde tut einem wirklich alles weh, egal in welcher Position, wenn man sich nicht bewegen darf. Und bei dieser Skulptur, wo nur mein Bein und meine Hand zu sehen sind, da war es so nach einer Stunde, habe ich plötzlich Schweißausbrüche bekommen. Also mir lief kalter Schweiß die Stirn runter, ich war kreidebleich und Erwin meinte, komm, lass uns lieber abbrechen. Und ich konnte mich dann entscheiden, war jetzt diese erste Stunde umsonst oder halte ich noch zwei Stunden durch?
Lars Aidinger zückt sein Smartphone, macht ein Foto von zwei Frauen, die mit dem Rücken zu ihm stehen. Sie betrachten seine Bilder. Er, der stille Beobachter, fängt den Moment ein. Das ist seine Kunst. Seine Fotos und Videos bilden ein Stück Alltag ab. Dabei zeigen sie oft Einsamkeit oder die Absurdität des Augenblicks. Da liegt jemand auf einer kaputten Bank und schläft. Eine Verkäuferin sitzt vor bunten Haarreifen mit Katzenohren und versinkt in ihrem Handybildschirm. Es sind diese feinen Beobachtungen, die Aidingers Bilder ausmachen. Er postet sie auf Instagram und nun hat er einen Bildband daraus gemacht. Viele sagen, der Schauspieler mache halt jetzt auch noch Fotos. Dabei macht er das schon lange. Und es scheint ein Gesamtkunstwerk zu sein. Das sieht auch Galerist Nils Müller so.
Es ist ja immer alles nur ein Claim und Lars ist für mich ein absolut wichtiger bildender Künstler, der natürlich auch andere Dinge macht. Er ist ein Hybrid. Der Kosmos von Lars findet natürlich auch auf Instagram statt, aber da verschmilzt das.
Die Fotos in der Ausstellung sind stark vergrößert und haben das Hochkantformat des Handybildschirms. Sie sind auch etwas verpixelt, denn sie sind eben mit dem Smartphone gemacht. Oft waren es ursprünglich Videos. Ein Stilmittel Aidingers.
Wobei ich es auch interessant finde, aus einem Film sozusagen einen Moment zu nehmen, weil mir schon bewusst geworden ist, dass Fotografie auch eigentlich immer was Morbides hat, weil es ja was festhält oder was dem Bild eigentlich die Bewegung nimmt und dass das was ist, was eigentlich ein toter Moment ist.
Aidinger selbst beschreibt seine Bilder als düster. Und auch die Arbeiten von Erwin Wurm hätten nichts Humoristisches, meint er. Trotzdem ist hier eine Ausstellung entstanden, die beides in sich trägt. Wenn Aidinger mit Möbelstücken verschmilzt, hat das eine gewisse Komik. Und die Arme und Beine, die Finger, auf denen Orangen oder saure Gurken stecken, ähneln klassischen Skulpturen, aber werden doch ironisch gebrochen durch die Banalität des Alltags. Tragik und Komik liegen eben doch oft nah beieinander. Die Ausstellung Two in One zeigt die Parallelen der beiden Künstler und das Absurde in ihren Arbeiten. Wurm und Aidinger kommen zusammen, als würden sie sich unterhalten. Jeder in seiner Sprache und doch verstehen sie sich.
Und das in der Galerie Rutkowski 68 in Köln begehbar bis zum 21. Januar. Arno Ozzesek begeht jetzt die vergangene Woche in den Zeitungsfeuilletons. Sie können sich das beherrschende Thema denken.
Umfragen belegen, in puncto Corona-Auflagen möchten die meisten Menschen hierzulande härter angefasst werden. Und die Exekutive wird ihren Wunsch vermutlich noch an diesem Sonntag erfüllen. Indessen bekundete der Verfassungstheoretiker Oliver Lepsius bereits am Anfang der Woche in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sein Unbehagen. Auf einmal gilt die Inanspruchnahme von Freiheitsrechten als ein unsolidarischer, illegitimer Akt. So wird der Kulturszene eine peinliche, pathetische Rhetorik und Bedeutungsüberschätzung vorgeworfen, wenn sie auf die Unentbehrlichkeit der Kultur hinweist, ohne zugleich Worte des Mitgefühls mit den Leidenden und Toten zu finden. Hier wird verfassungsrechtlich legitimer Grundrechtsgebrauch moralisiert. Maskenlosen Demonstranten wird vorgehalten, sie spielten mit dem Leben anderer. Muss, wer die Versammlungsfreiheit betätigt, immer auch zugleich eine staatliche Schutzpflicht erfüllen? Verfassungsrechtlich eindeutig nein. Erkennbar gereizt Oliver Lepsius in der FAZ. Ebenfalls nicht die Ruhe selbst, der Historiker Heinrich August Winkler, der im Berliner Tagesspiegel allerdings über etwas ganz anderes schimpft. Die Vergleiche, die Gegner der Corona-Politik zwischen der Gegenwart und dem Dritten Reich oder der DDR ziehen, sind hanebüchen und geradezu pervers. Sie zeigen einen Mangel an jeglicher historischer Urteilskraft. Wir leben in einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie. Der Bundestag muss natürlich darauf achten, dass es keine ungerechtfertigte Verselbstständigung der Exekutivgewalt gibt. Bisher kommt er dieser Kontrollfunktion nach. Einen Doppelschlag gegen die Corona-Politik führte die Tageszeitung Die Welt. Sie glaube an die Fakten, so Angela Merkel, als sie im Bundestag den harten Lockdown forderte. Doch die Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina, auf die sich die Kanzlerin berief, genügt selbst einfachsten Standards nicht. Der Schaden, den die Funktionäre der Wissenschaft damit anrichten, ist immens, echauffierte sich Jörg Phil Friedrich. Und ebenfalls in der Welt erklärte Markus Klaube unter dem Titel »Man wird doch mal seine Corona-Sau rauslassen dürfen«, die Corona-Politik setzt verschärft und mit größerem moralischen Erpressungspotenzial den von der Klimapolitik betriebenen Kampf gegen alle, Alte wie Junge, fort, die ihr Leben statt an einer hypothetischen Zukunft an der jeweiligen Gegenwart messen und sich weigern, im Namen späterer Generationen ihren individuellen Anspruch auf Glück und sinnliche Erfüllung preiszugeben. Erst wenn beide Gruppen, Junge wie Alte, erkennen, dass diese Politik, statt ihr individuelles Leben zu schützen, aus ihnen hypochondrische, früh vergreiste Macht, könnte sich an der deprimierenden Lage etwas ändern. Wie deprimierend der Frühjahrslockdown in Österreich war, daran erinnerte sich die Wiener Schriftstellerin Stefanie Sargnagel in der Süddeutschen Zeitung unter dem Titel »Gammeln, Snacken, Masturbation«. Nicht zuletzt hatte Sargnagel damals das Gedicht »Homeoffice« geschrieben. Es geht so. Nickerchen, Wichsen. Nickerchen, Wichsen. Nickerchen, Wickerchen, Nixen. Pandemie-Poesie von Stefanie Sargnagel in der SZ. Besuchen wir nun mit der Wochenzeitung Die Zeit das Berliner Stadtschloss samt innewohnendem Humboldt-Forum. Die aseptische Ästhetik erinnert nicht zufällig an Helmut Schmidts Ausspruch, sein Amtssitz in Bonn habe den Charme einer rheinischen Sparkasse. Nur tritt jetzt hier im Schloss das Staatswesen in der Formensprache einer Berliner Großversicherung auf. Diese Art einer kargen Auswechselbarkeit entspricht ziemlich genau der Bedeutungsarmut des Humboldt-Forums. Bis heute will dort kein Funke zünden. Alle Beschwörungen von Weltläufigkeit laufen ins Leere. Selbst die schwarze Fahne des Künstlers Kang Sung Ko, die an die Verbrechen der Kolonialzeit gemahnt, könnte man im kahlkühlen Treppenhaus des Schlosses glatt für ambitionierte Kaufhausdeko halten. Ziemlich gallig der Zeitautor Hanno Rauterberg. Das Luftschloss titelt ebenfalls nicht allzu freundlich das Magazin Der Spiegel, in dem Ulrike Knöfel und Nils Minkmar behaupten, Preußenverehrung und Kolonialismusdebatten lassen sich schwer vereinbaren. Da sah die Tageszeitung anders und adelte Schloss plus Forum zum Cremekasten mit Tiefgang. Das Humboldt-Forum wird vielleicht gerade wegen all der berechtigten Kritik an ihm besser werden, als die meisten glauben. Es ist auf gutem Weg zu einem Labor, in dem noch die unbequemste Frage gestellt werden darf, lobte die Taz-Autorin Susanne Messmer. Und in der SZ sah Peter Richter in der verzwickten Ausgangslage sogar ein Versprechen. Vor der Eröffnung macht der Bau keinen richtig glücklich und das, was drin geplant ist, die meisten ratlos. Nach Berliner Erfahrungen sind das geradezu ideale Bedingungen für Zukünftiges. Gerade kontaminierte und inhaltlich gescheiterte Bauten werden in Berlin als kulturelle Kondensationskerne geschätzt, wo schon in NS-Hochbunkern und stalinistischen Heizkraftwerken getanzt, geliebt und Kunst gezeigt wurde, muss einem auch um die Potenziale eines neu errichteten Preußenschlosses nicht bange sein. Wir streiten uns über ein neues, altes Schloss. Die Briten streiten sich über die Netflix-Serie The Crown, und zwar heftig. Den Machern von The Crown, so Gina Thomas in der FAZ, wird nicht ohne Grund unterstellt, die Monarchie zu unterhöhlen mit mokanten Charakterisierungen der Royals, das Oberhaupt vielleicht ausgenommen, als launische, geschädigte, hochnäsige, ich-besessene Tu-nicht-Gute, die sich in ihrem goldenen Käfig auf Kosten anderer amüsieren mit absurden Saufspielen, wenn sie nicht mit dick aufgetragener Symbolik Tiere töten oder sich gegenseitig zerfleischen. Bitte tun Sie es den Netflix-Royals nicht nach. Beginnen Sie den dritten Adventssonntag lieber mit der Erwartung, die in der SZ-Überschrift wurde. Könnte wundervoll werden.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Ozesek. Ich wünsche eine gute Nacht.